Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir alle haben sicherlich schon mal vom Schlaraffenland gehört. Aber wie es da so ganz genau aussieht, das wissen ja die wenigsten von uns. Ich habe Ihnen deshalb mal eine genaue Beschreibung mitgebracht. Das Schlaraffenland nach Bechstein. Hört gut zu, ich will euch von einem Land erzählen, dahin würde mancher gern auswandern, wenn er nur wüsste, wo es läge und wie er hinkäme. Aber der Weg dorthin ist weit für die Jungen und Alten, denen es im Winter zu heiß und im Sommer zu kalt ist. Dieses schöne Land ist das Schlaraffenland. Da sind die Dächer aus Eierkuchen, die Türen und Fenster von Lebkuchen und die Balken von Schweinebraten. Für einen Pfennig kann man die schönsten Sachen kaufen. Um jedes Haus steht ein Zaun aus Bratwürsten. In den Brunnen ist kein Wasser, sondern süßer Wein. Der läuft einem so in den Mund, wenn man ihn vor die Röhren hält. Auf den Birken und Weiden wachsen Semmeln und unter den Bäumen fließen Milchbäche. Da hinein fallen die Semmeln und weichen sie selbst ein für die Leute, die schlecht beißen können. Das ist ein Land, was? Wollt ihr auch hin? Fische gibt es dort, die schwimmen oben auf dem Wasser, ganz nah am Ufer und sind schon gebacken. Wer aber zu faul ist, sich zu bücken, der braucht nur zu rufen, pst, pst. Gleich kommen die Fische aufs Land spaziert und hüpfen dem Schlaraffen in die Hand. Glaubt es oder glaubt es nicht. Aber Gänse, Truthähne, Tauben, Krammetvögel fliegen dort gebraten in der Luft herum. Und wer die Hand nicht ausstrecken will, braucht nur das Maul zu öffnen. Schon fliegen sie hinein. Käse, viele Sorten wachsen im Schlaraffenland, wie große und kleine Steine. Wenn es regnet, regnet es Honig. Man braucht nur zu lecken und zu schlecken. Und wenn es schneit, schneit es feinen Zucker. Hagelt es, so hagelt es Würfelzucker und dazwischen Feigen, Mandeln, Rosinen. Ob man das bezahlen muss? Ach, Geld schüttelt man einfach von den Bäumen, wie Kastanien. Große Wälder gibt es auch dort. Da wachsen auf Büschen und Bäumen die schönsten Kleider und Anzüge in allen Farben. Und wer ein neues Gewand braucht, der wirft es sich mit einem Stein hinunter oder schießt es herunter. Das Gras besteht dort aus bunten Seidenbändern. Die Wacholderbüsche tragen Broschen und Nadeln aus Gold. Und die Wacholderbeeren sind keine gewöhnlichen schwarzen Beeren. Echte Perlen. Auf den Stauden wachsen Schuhe, Stiefel, Herren- und Damenhüte, reich verziert mit Federn und Bändern. Ja, das ist ein Land. So recht für Schlafmützen und Faulpelze. Für jede Stunde Schlaf bekommt man einen Gulden und für jedes Gähnen einen doppelten Taler. Und wer anderswo vor Faulheit bettelarm wird, der wird dort reich. Denn den besten Wein umsonst trinken kann man dort und erhält sogar noch Geld dafür. Ach ja, und die Dummen erst, die Dummen, die gelten im Schlaraffenland als ganz kluge, ganz gelehrte Leute. Und der Dümmste kann Professor werden. Gearbeitet werden darf dort überhaupt nicht. Wer arbeiten will, der kann dort nicht bleiben. Wer nichts tut als schlafen, essen, trinken, tanzen und spielen, der wird ein Graf. Und derjenige, den man für den Faulsten hält, der wird der König über das ganze Land. Nun wisst ihr, wie es im Schlaraffenland aussieht. Wollt ihr hin? So, ihr kennt den Weg nicht? Nun, dann fragt doch einen Blinden, der kann euch ihn vielleicht zeigen. Oder fragt einen Stummen, der sagt euch mit Sicherheit nicht den falschen Weg. Und um das ganze Land herum aber ist eine Mauer von Reisbrei, Berge hoch. Wer da hinein will oder heraus, der muss sich erstmal durchfressen. ihr glaubt nichts von dieser Geschichte? Nun ja, aber es geht mitunter sonderbar zu in der Welt. Ja, wäre das ein Ort für Sie, dieses Schlaraffenland? Wie viel mehr Anziehungskraft müssen diese Bilder erst auf die Menschen des Mittelalters ausgeübt haben, als man von einer Hungersnot in die andere stolperte? Aber der Traum vom Schlaraffenland, den gibt es nicht erst seit dem Mittelalter. Dieser Traum, der ist viel älter. Mindestens 2000 Jahre, vermutlich so alt wie die Menschheit. Schauen wir uns das Wort für den heutigen Sonntag an. Johannes 6, die Verse 30 bis 35. Da sagten sie nun zu ihm: Was tust du für Zeichen, damit wir es sehen und dir glauben? Was wirkst du? Unsere Väter haben in der Wüste das Manna gegessen. Wie geschrieben steht, Brot aus dem Himmel gab er ihnen. Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist das, welches aus dem Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Sie sagten nun zu ihm: Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Jesus sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nimmermehr dürsten. Was für kernige Fragen, was für eine geballte Erwartungshaltung. Jesus soll nicht von Gott erzählen. Nicht langweilige philosophische Abhandlung über den Sinn des Lebens handeln. Das wollen die Menschen nicht hören. Ihnen steht der Sinn nach etwas Erlebbarem, Anfassbarem. Sie möchten, dass Jesus Zeichen und Wunder tut. Am besten was ganz Imposantes. Denn dann muss man sich ja nicht mehr fragen, kann ich ihm trauen? Man muss nicht mehr nachdenken. Dann ist völlig klar, Jesus ist etwas ganz Besonderes. Einer, dem man gerne folgt. So wie das Volk Israel damals Mose gefolgt ist, durch die Wüste. Ich kann diesen Wunsch gut verstehen. Wünschen wir uns nicht auch manchmal, dass Gott, dass Jesus eingreift in dieser Welt, in unser Lebensumfeld? Am besten etwas Besonderes, etwas Imposantes. Das würde sicher den ein oder anderen Zweifler und Kritiker überzeugen, zumindest nachdenklich machen. Und falls nicht, zumindest meinem Glaubensleben, würde das doch eine klare Bestätigung und eine enorme Schubkraft geben, je nach Größe des Wunders halt. Wenn man sich den heutigen Bibeltext anschaut, kommen mir da aber leise Zweifel. Die Menschen, die hier von Jesus Zeichen und Wunder fordern, das können Sie jetzt nicht wissen, weil das steht ein paar Verse vorher in dem Text, waren genau die, die nur einen Tag vorher dabei waren, als er mit 5 Broten und 2 Fischen 10.000 Menschen satt gemacht hat. Ja, wie viel Wunder hätten Sie denn gern? Jeden Monat, jede Woche, jeden Tag? Oder darf es noch ein bisschen mehr sein? Sicher, wir können sagen, wir waren ja nicht dabei. Also uns hätte ja ein Wunder völlig ausgereicht. Definitiv. Das mag für Sie ja zutreffen. Wenn ich an meinen Lebensweg zurückdenke, habe ich manches erlebt, was mich zutiefst bewegt und mit Ehrfurcht erfüllt hat. Und 2-3 Wochen später tauchten schon Gedanken auf wie: Vielleicht hast du dir da auch was zusammengereimt. Vielleicht war alles doch eher ein Zufall. Vielleicht gibt es dafür auch eine ganz natürliche Erklärung. Der Weg, den die Juden hier einfordern, Wunder erkennen, sehen und dann glauben, scheint nicht sehr tragfähig zu sein. Jesus geht auch überhaupt nicht darauf ein. Die Bibel macht uns an vielen Stellen deutlich, im Reich Gottes ist die Reihenfolge genau umgekehrt. Glauben, sehen und dann die Wunder erkennen. Aber lassen Sie uns erst nochmal auf den Begriff Brot zurückkommen. Der scheint ja von ganz zentraler Bedeutung zu sein. Er taucht in 5 Versen 5-mal auf, also in jedem Satz. Nun weiß sicher jede und jeder von uns, was Brot ist. Aber gerade wir Jüngeren, die nichts anderes kennengelernt haben als die Nachkriegswohlstandsgesellschaft Westeuropas, stehen in der Gefahr, die Bedeutung von Brot zu unterschätzen. Früher waren die Menschen ja zu über 90% Vegetarier. Nicht aus Überzeugung, sondern schlichtweg, weil Fleisch unerschwinglich war. Und Kartoffeln, Reis und vieles, was für uns alltäglich ist, kannten die überhaupt nicht. Man hatte etwas Gemüse, etwas Obst und als Energielieferant im Prinzip ausschließlich Getreide. Brot eben. Brot bedeutete Leben. Kein Brot bedeutete Sterben. Martin Luther antwortet in seinem Katechismus deshalb auf die Frage, was heißt denn täglich Brot auch? Alles, was Not tut für Leib und Leben, wie Essen, Trinken, Kleider, Schuhe, Haus, Hof, Acker, Vieh und so weiter. Und dieses Bild, diese Tatsache, dass Brot Leben bedeutet, die greift Jesus hier auf, indem er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nicht dürsten. Jesus scheint also der Auffassung zu sein, dass das Brot, das die Juden hier fordern und die Güter, die Martin Luther aufzählt, nicht ausreichen, um wirklich leben zu können. Stellen Sie sich einmal einen der damaligen Gesprächspartner Jesu oder einen Mensch aus dem Mittelalter, der vom Schlaraffenland träumt, würde eine Zeitreise in unser Land machen. Und wir würden ihn mal mitnehmen zum Einkaufen, zu Aldi, Lidl, Netto oder sonst wohin. Dieser Mensch würde wohl völlig überwältigt, fasziniert, aber auch irgendwie ungläubig durch die Gänge schauen und seinen Augen nicht trauen können. Welch ein Überfluss! Was brauche ich denn einen Bratwurstgartenzaun, wenn ich hier 5 Stadionwürste für 2,99 kriege? Warum Semmeln auf Birken und Weiden, wenn ich hier zwischen 25 Sorten wählen kann, alles für ein paar Cent? Na gut, nur faulenzen geht vielleicht nicht, aber so what? 40 Stunden arbeiten und dann in diesem Überfluss schwelgen. Ich habe 80 Stunden gearbeitet und nur mit Glück den Winter überlebt. Ja, so ein Mensch könnte unser Land nur ganz, ganz schwer vom Schlaraffenland unterscheiden. Und er würde sich wohl nichts sehnlicher wünschen, als hier bleiben zu dürfen. Allerdings vermute ich, dass ihn eine Frage umtreiben und nicht zur Ruhe kommen lassen würde. Warum in aller Welt hüpfen und springen die Menschen hier nicht mit so einem Grinsen durch die Straßen? Warum genießen sie nicht überglücklich die Abende am Badestrand in all ihrem Überfluss? Warum so viele zerknirschte Gesichter, so viel Frust und so viel Traurigkeit? Das wird er wohl nicht verstehen können. Aber wir sollten nicht zu streng mit ihm sein. Er kann das nicht verstehen. Wir Menschen, damals wie heute, wir neigen ja dazu, immer bis zur nächsten, in Ausnahmefällen bis zur übernächsten Ecke zu denken. Ungefähr so. Wenn ich erstmal die Schule fertig habe, erwachsen bin, selbst entscheiden darf, dann wird das Leben gut. Wenn ich erstmal mein Studium fertig habe, meine Ausbildung, dann wird das Leben gut. Wenn ich erstmal eine Partnerin, einen Partner habe, Haus und Kind, ja, dann wird das Leben gut. Wenn die Kinder erstmal aus dem Gröbsten raus sind, dann müsste das Leben eigentlich gut werden. Ja, und so weiter. Ja, wenn man richtig Hunger hat, dann denkt man natürlich nur an Brot. Aber wir leiden ja eher unter Völlegefühl als unter Hunger. Sind wir also zu undankbar? Vermutlich. Aber auch mit uns sollten wir nicht zu streng sein. Denn frustriert und traurig ist man ja nicht aus Böswilligkeit, sondern weil einem etwas fehlt. Und das fällt einem natürlich umso eher auf, je satter man ist. Sicher, etwas mehr Dankbarkeit an der einen oder anderen Stelle würde schon helfen. Aber für ein gelungenes Leben reicht das wohl nicht aus. Ähnlich wie in unserem Bibeltext hat Jesus das an anderer Stelle mit den Worten, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, prägnant auf den Punkt gebracht. Wenn man hungert, blendet man alles andere aus. Dann stellt sich nur eine Frage, wie bekomme ich etwas zu essen? Wenn man satt ist, stellen sich ganz andere Fragen. Unter anderem die Matthias Mayer letzten Sonntag hier angesprochen hat. Warum lebe ich eigentlich? Gibt es da irgendeinen Sinn, um Karriere zu machen oder um meine Work-Life-Balance zu finden? Um mein Leben allein zu genießen oder um Familie zu haben? Um viele Reisen zu machen, die Welt zu sehen? Oder um das Glück in meinem Dorf zu finden? Ja, warum lebe ich eigentlich? Auf diese Frage bekommen wir erstmal keine Antwort. Vermutlich, weil es da keine pauschalen, sondern nur ganz individuelle Antworten gibt. Also keine klare Zieldefinition, aber dafür eine hervorragende Wegbeschreibung. Kommt zu mir. Geht mit mir, dann werdet ihr nicht hungern und nimmer mehr dürsten. Und das ist es doch, wonach wir uns alle sehnen. Dann haben wir Brot als Lebensmittel und Brot im übertragenen, im spirituellen Sinne. Dann fehlt doch wirklich nichts mehr. Nun wird an dieser Stelle vermutlich manch kritischer Geist einwerfen, schöne Worte, allein mir fehlt der Glaube. Ich verstehe ja jetzt, warum die Leute bei Aldi und Lidl nicht vor Glück durch die Gänge springen. Aber in den Kirchen, in den Gemeinden, da müssten sie das doch tun. Tun sie aber nicht. Frei nach Nietzsche, die Christen müssten mir erlöster aussehen, bessere Lieder singen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Und der Gedanke ist ja nun wirklich nicht ganz von der Hand zu weisen. Vielleicht haben Sie selbst schon so gedacht. Ich auf jeden Fall. Und dann kann es schnell passieren, dass uns unser christliches, scheinbar christliches Gewissen zusätzlich verurteilt. Wie kann ich nur so undankbar sein? Wie wirkt das denn auf Herrn Nietzsche und die anderen, wenn ich so freudlos und frustriert durchs Leben eier? Genau genommen, mit meinem Leben baue ich nicht mit am Reich Gottes, nein, ich schade ihm nur, als abschreckendes Beispiel. Na toll, schon fühle ich mich noch schlechter. Vielleicht kennen Sie solche Gedanken auch. Aber warum ist das so? Eine umfassende, befriedigende Antwort muss ich Ihnen fürchte ich schuldig bleiben. Aber erlauben Sie mir zwei Gedanken. Zu Jesus zu kommen und das Brot des Lebens zu bekommen, heißt nicht automatisch, dass uns keine schweren Schicksalsschläge mehr treffen, dass wir keine Trauer mehr kennen, sondern nur noch fröhlich durchs Leben marschieren. An anderer Stelle in den Evangelien beschwört Jesus seine Nachfolger geradezu: Haltet an mir fest. Es werden Dinge geschehen, die euch an mir zweifeln lassen. Es werden Dinge geschehen, die euch niederdrücken, verletzen, schmerzen. Und es werden Dinge geschehen, die ihr nicht verstehen werdet. Aber bitte, haltet an mir fest. Solche Phasen scheinen also trotz enger Nachfolge unausweichlich. Und ein zweites, auch wenn es hier nur heißt, wer zu mir kommt, der wird nicht hungern, so setzt das doch denklogisch voraus, auch dort zu bleiben, wo es das Brot gibt. Wir Menschen scheinen aber dazu zu neigen, immer neue eigene Wege zu suchen und zu gehen. Und wenn man sich bei diesen eigenen Wegen dann von der Quelle entfernt, natürlich wird man dann wieder durstig werden. Vielleicht sollte mancher hier auch nicht zu streng mit sich selber sein. Jedenfalls war auch den ganz großen Gestalten der Bibel, von Abraham über Mose, über David bis hin zu Petrus, das Auf und Ab des Lebens und auch des Glaubenslebens nur allzu bekannt. Man konnte bisher ja den Eindruck bekommen, das zentrale Wort unseres Bibeltextes ist Brot. Aber das glaube ich nicht. Ich glaube, das zentrale Wort ist geben. Das taucht übrigens genauso oft auf. Mein Vater gibt euch das wahre Brot aus dem Himmel. Das ist die zentrale Aussage. Und wenn man das einmal erlebt und ansatzweise verstanden hat, dann ist man zutiefst ergriffen. Dann will man sich ja auch dieses Geschenkes irgendwie würdig erweisen. Eine zunächst logische und ehrenwerte Absicht. Bei genauerer Betrachtung aber Quatsch. Vielmehr noch vermessen. Wollen Sie und ich uns eines Geschenkes Gottes, des Schöpfers des Universums, wirklich würdig erweisen? Ja, wie soll das denn gehen? Kennen wir uns so schlecht? Vermutlich werden wir uns, auch wenn wir uns heute einladen oder neu einladen lassen, in den nächsten Wochen und Monaten immer wieder von Jesus entfernen. Mehr noch, wenn die Bedingungen entsprechend wären, würden wir ihn mit ziemlicher Sicherheit sogar verraten. So wie Petrus. Das alles weiß Gott ganz genauso gut wie Sie. Nein, besser noch. Und dennoch und trotzdem und gerade deshalb gilt seine Einladung heute wieder neu. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nimmermehr dürsten. Es geht heute also nicht um Herrn Nietzsche und die anderen. Es geht auch nicht um morgen oder um nächste Woche. Nein, heute geht es ausschließlich um dich und um mich und um jetzt. Gott möchte uns das wahre Brot des Lebens geben, heute und immer wieder neu, ohne Bedingungen, ohne irgendeinen Nachweis, dass wir dem würdig sind. Dietrich Bonhoeffer sagte einmal, Gottes Gnade, das ist seine Treue, unserer Untreue zum Trotz. Und ich habe den Auftrag, Sie heute ganz herzlich einzuladen, dieses Geschenk anzunehmen. Amen.